SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 15. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 22.
Du bist heute mit den Gedanken woanders, alter Junge, sagte Fenchurch und senkte seine Handschuhe.
Er hatte recht. Nur zur Hälfte war das der Tatsache geschuldet, dass es Robin während ihres gesamten Kampfs vor dem pfeffrigen Geschmack und den seltsamen Gerüchen, die das Hellsehen ankündigten, gegraut hatte. Er hatte bereits nach einigen tanzenden Lichtern abgeschaltet, die letztlich nur eine normale Reaktion darauf gewesen waren, dass die gepolsterte Faust von jemand anderem fest an seiner Schläfe gelandet war. Die andere Hälfte von Robins Ablenkung war alles, worüber er sich nachzudenken versagte, angefangen damit, wie seine Haut prickelte, wenn er allein durch die Straßen ging, und endend mit der Erinnerung daran, wie Edwin ihn in die Schulter gebissen hatte.
»Das stimmt«, entschuldigte sich Robin. »Ich habe in einer Stunde einen Termin mit einem möglichen neuen Gutsverwalter, und ich bereite mich darauf vor, dass jemand glühende Kohlen auf mein Haupt sammelt.«
Fenchurch landete einen mitfühlenden Hieb auf Robins Oberarm.
»Sehen wir dich dann im Club zum Dinner? Bromley steht kurz davor, seine Verlobung mit der hinreißenden Miss Gurwitch zu verkünden, und wir haben versprochen, mit ihm zechen zu gehen.«
Robin lachte.
»Ihr werdet leider ohne mich zechen müssen. Familienessen.«
»Als nächstes erzählst du uns noch, dass du jemanden kennengelernt hast. Auf dieser Jagdgesellschaft oder dergleichen, die dich letzte Woche beansprucht hat.«
Robin kam nicht umhin zu erröten, doch er schaffte es, dies mit einem Augenzwinkern zu überspielen. Lüstern genug, damit Fenchurch es als Scherz auffassen würde. Er wusch sich mit einem Schwamm, zog sich um und dachte grimmig, dass sich mit Milton zu treffen, dem alten und hoffentlich neuen Verwalter ihres Landguts Thornley Hill, zumindest angenehmer sein würde, als sich mit Lord Healsmith zu treffen, um eine neue Stelle zu winseln. Robin hatte sich noch nicht dazu überwinden können, Healsmith zu kontaktieren. Vielleicht würde der Mann beschließen, dass der Sohn der Blythes genug gedemütigt worden war. Wenn nicht, wusste nur Gott, was er sonst noch in petto haben würde, nun da Robin die am unbedeutendsten klingende Gehilfenstelle im Innenministerium abgelehnt hatte. Vielleicht Müllmann? Robin empfing Milton in seinem Arbeitszimmer zu Hause. Der Mann war mittleren Alters, hatte eine raue Stimme und wies sämtliche Schattierungen von Braun und Grün auf, wie ein Baum, der gegen seinen Willen in die Stadt verpflanzt worden war. Der verstorbene Sir Robert hatte Milton entlassen, zugunsten eines Verwalters, der weniger dazu neigte, Agrarmisswirtschaft und die armseligen Verhältnisse der Pächter zu beanstanden. Eines Verwalters, der fröhlich jeden Penny an Profit aus dem Land gepresst und in die Truhen von Londons philanthropischen Lieblingen geschickt hatte, wo das Geld für Partys und Eindruck schinden und jeglichen edlen Zweck ausgegeben worden war, der es den Blythes ermöglicht hatte, es in die Währung umzuwandeln, die ihnen wirklich etwas bedeutete. Lob. Robin hatte seinerseits diesen Mann informiert, dass dessen Dienste nicht mehr benötigt wurden, und Milton kontaktiert, um bei ihm zu Kreuze zu kriechen. Zum Glück war davon nicht viel nötig. 10 Minuten lang kniff Milton misstrauisch die Augen zusammen, bis er beschloss, dass der neue Sir Robert aus einem anderen Holz geschnitzt war als der alte. Und es brauchte weitere 5 Minuten, bis er eindeutig entschieden hatte, dass Robin zwar ein Idiot war, was das Thema Gutsverwaltung betraf, doch zumindest ein wohlmeinender Idiot, bereit, sich von Experten leiten zu lassen.
»Können wir es wieder aus der Krise führen?«, fragte Robin, nachdem Milton die Unterlagen und Geschäftsbücher durchgesehen hatte.
»Ja«, war die kurze Antwort. Die lange Antwort lautete, dass Robin entweder eine sehr langsame Wende im Wirtschaftspotenzial des Guts erhalten oder einen weiteren Kredit aufnehmen konnte, um das Problem mit etwas Geld zu bewerfen und so einen schnelleren und riskanteren Umschwung erzeugen konnte. Das Nachdenken über das mathematische Pro und Contra dieser beiden Optionen bescherte ihm solche Kopfschmerzen, dass es in seinen Schläfen zu klingeln schien und all die zappelige Energie, die er im Boxring losgeworden war, sich wieder anzusammeln begann. Als Milton gegangen war, läutete Robin nach einer Kanne Tee. Er brauchte eine Stärkung vor dem Mittagessen. Dann ließ er sich in seinen Sessel fallen und bemitleidete sich. Er wünschte, Edwin wäre da gewesen. Er wünschte, Edwin würde mit seinen Fingerknöcheln an der Tür klopfen und nicht darauf warten, dass Robin ihn hereinbat, sondern sich an den Schreibtisch lehnen und Robins gesamte Probleme mit seiner kühlen, präzisen, intelligenten Stimme lösen. Nein, das war eines der Dinge, an die er nicht dachte. Robin ordnete seine Zukunft wie jemand, der den Krempel dreier Generationen von einem Dachboden aussortierte. Er brauchte darin keinen Platz für jemanden zu schaffen, der willens war, ihn anzulügen und zu benutzen. Jemand, der selbst nach allem, was sie beide durchgemacht hatten, nicht den Mut zusammenbekam, um zuzugeben, dass es ihnen vielleicht gestattet war, einander etwas zu bedeuten und das auch zu zeigen. »Sag mir, dass ich bleiben soll.« Robin hatte so etwas noch nie zu einem Mann gesagt. Und Edwin hatte nichts darauf erwidert. All seine Wärme, von der Robin nun wusste, dass es sie gab, war unter dem Eis begraben geblieben, als sei Robin es nicht wert, es zu brechen. Robin atmete seufzend aus und heftete den Blick auf die gerahmte Skizze an der Wand des Arbeitszimmers. Dramatische schwarze Tinte auf Papier. Thornley Hill von einem nahen Hügel aus gesehen. Ein Geschenk an die Blythes von einem der Künstler, die dankbar auf deren Erfolgswelle mitgeschwommen waren, als sie in der Wohltätigkeitsszene aufgestiegen waren. Ausnahmsweise einmal mochte das Hellsehen auf der Seitenbühne auf einen passenden Zeitpunkt gewartet haben. Robin schloss die Augen, als es ihm dämmerte, und hatte sich gewissermaßen bequem gemacht, als es zuschlug. Draußen. Ein Tag mit der weichen Helligkeit echter Hitze, der Himmel zu einem dunklen Blau gebrannt und eine Picknickdecke, die vor einem Rosengarten ausgebreitet war. Bücher auf der Decke verteilt, als sei ein Stapel davon mit dem Fuß umgeworfen worden. Edwin und eine junge blonde Frau balancierten im Schneidersitz, eines der Bücher offen auf den Knien, während sie kameradschaftlich nah beisammen saßen. Lange gab es nichts Spannenderes als die Brise in deren Haarspitzen und das gelegentliche Umblättern einer Seite. Die Frau folgte stirnrunzelnd dem Text mit dem Finger, als Edwin sich rückwärts auf die Hände stützte und den Hals reckte, um einige Worte zu wechseln mit Lord Hawthorne. Die Sonne fand rötliche Stellen in dessen dunklem Haar, während er einen Apfel schwenkte. Er nahm einen Bissen davon und redete mit halbvollem Mund weiter zu Edwin hinunter. Dann sah er auf, Edwin ebenfalls, als lausche er eine Bemerkung von jemandem, der nicht zu sehen war. Bewegung an den Rändern der Vision. Robin erinnerte sich daran, was er schon einmal beinahe hinbekommen hatte, und versuchte angestrengt, die Vision zur Seite zu drehen. Noch mehr Bewegung. Vögel schossen über den Himmel. Und einen Moment lang sah Robin zwei weitere Gestalten, wie eine schlecht aufgenommene Fotografie, ehe die Vision zusammenbrach. Er hatte sie länger als üblich gehalten. Es hatte sich angefühlt wie der Unterschied zwischen dem ersten Morgen der Saison auf dem Fluss und dem Morgen vor der Woche, in der der Wettkampf stattfand. Eine Ausdehnung der Lunge, erhöhte Kraft in den Armen, das Ergebnis harten Trainings. Robin öffnete die Augen und sah Dampf kräuselnd von einem goldenen Bogen Tee aufsteigen, der gerade eingeschenkt wurde. Maud, die auf der Ottomane saß und mit dem Teetablett beschäftigt war, rührte Milch und Zucker unter und reichte Robin die Tasse.
Ellen meint, du hättest geschlafen, als sie mit dem Tablett hereinkam, sagte Maud.
Hast du geschlafen?
Nein, sagte Robin.
Sie verschränkte die Hände auf den Knien. Aufregung und Sorge rangen in ihrer Miene um die Vorherrschaft.
Was hast du gesehen?
Robin erzählte es ihr. Es schien keinen Grund zu geben, das nicht zu tun.
Diese blonde Frau, ergänzte er, ich habe sie schon einige Male gesehen.
Maud lächelte. Ist sie hübsch?
Ja,
sagte Robin. Er streckte die Hand aus und stieß einen Finger in Mauds plötzlich auftauchendes Grübchen.
Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Vielleicht hat sie gar nichts mit mir zu tun. Ich sehe die Zukunft von Leuten, mit denen ich Zeit verbracht habe. So läuft das offenbar.
Noch einen Monat, dann sehe ich bestimmt, wie du deinen Doktorhut auf den Rasen von Newnham College schleuderst.
Mauds Grübchen tanzte. Doch zu Robins Überraschung genügte das nicht, um sie dazu zu verleiten, ihre akademische Laufbahn zu planen.
Hast du wirklich vor, das alles aufzugeben, Robin? So zu tun, als sei es nie passiert? Es ist Magie.
Lord Hawthorne kam Robin in den Sinn. Nicht die entspannte, unwirkliche Version von ihm aus der Vision, sondern die Version, die Robin begegnet war. Mit sogar noch mehr scharfen Kanten als Edwin, wie er sich mit seiner affektierten Sprechweise grausam von der Welt lossagte, in die er hineingeboren worden war und die ihm sowohl seine Schwester als auch seine Magie genommen hatte.
Ich bin fertig mit alledem.
Frag mich nächste Woche nochmal, sagte Robin.
Mordi, wie fändest du es, wenn wir in ein kleineres Haus umzögen?
Maud richtete ihre Teetasse.
Und dieses hier verkaufen würden?
Robin nickte.
Es ist schon lange in der Familie, sagte sie, doch sie klang nicht missbilligend.
Es ist alt, pflichtete Robin ihr bei.
Was bedeutet, dass es noch mehr Reparaturen benötigen wird und Handwerker mehr dafür berechnen.
Und es ist viel zu groß. Wir haben mehr Bedienstete, als wir brauchen. Unterhalten Räume, die wir niemals benutzen werden.
Meine Güte!
Maud, die alleinige Hausherrin, setzte sich aufrechter hin.
Ich werde Leute entlassen müssen, nicht wahr? Bei der Vorstellung graut es mir. Die meisten sind schon seit Jahren bei uns.
Es lässt sich nicht ändern. Wir sind nicht reich genug, um allgemein bewundert zu werden, sagte Robin.
Wir können nicht in diesem Ausmaß wohltätig sein.
Nein, ich weiß, sagte Maud. Ich wäre wesentlich lieber als das selbstsüchtigste Mädchen in ganz London bekannt, als dass die Gesellschaft anfängt zu erwarten, dass wir uns verhalten wie sie.
Robin bedeutete ihr, näher zu kommen und drückte ihr einen Kuss aufs Haar. Dankbar dafür, wie rasch sie mit ins Boot gekommen war.
So selbstsüchtig bist du gar nicht, Mordi.
Ich könnte im neuen Haus eine weitere Vase zerbrechen, um es zu taufen. Wie mit Champagner.
Das ist für Schiffe.
Maud kicherte und nahm wieder ihre Teetasse. Und das Gespräch wanderte weiter zu der Frage, wo in London sie damit anfangen sollten, nach einem kleineren Haus zu suchen. Nach dem Mittagessen brach Maud zu einer nebulösen gesellschaftlichen Veranstaltung mit ihrer Freundin Lissy Sinclair auf. Da die Begleitperson, Lissys Mutter, durch und durch ein Blaustrumpf war, bedeutete das, dass die Veranstaltung wahrscheinlich ein Treffen der Suffragetten oder Ähnliches darstellte. Doch Robin wusste, dass jeder Ausdruck von Besorgnis seinerseits Maud nur anstacheln würde. Anstatt nach Hause zu kommen und aufgeregt über Frauen- und Arbeiterrechte zu reden, würde sie sich schließlich irgendwo anketten. Robin hatte noch einen weiteren Termin. Dieses Mal mit Martin Gunning. Der Bevollmächtigte sah auf wenig schmeichelnde Weise überrascht aus, dass Robin an ihn herangetreten war, anstatt den Termin noch einmal aufzuschieben. Sich zu verstecken. Robin zwang sich, den Zahlen Beachtung zu schenken, äußerte die Idee, das Haus zu verkaufen, und wurde dafür mit einem langsamen Nicken von Gunning belohnt. Nach dem Termin fühlte er sich, als hätte jemand ihn K.O. geschlagen. Er hatte schon wieder Kopfschmerzen. Wahrscheinlich gab es einen durchtränkten Tee, der in der Lage gewesen wäre, das wieder zu richten. Robin lächelte unwillkürlich, als er sich daran erinnerte, wie Edwin am Tee genippt und seine Überraschung ausgedrückt hatte, dass Robin ihn nicht ins Gesicht geschlagen hatte und zurück nach London gestürmt war. Immer diese Überraschung, diese Skepsis, Edwins lebhafte Erwartung, verlassen zu werden, seine knochentiefe Resignation, dass er die Dinge, die er wollte, verlieren würde oder sie ohnehin nicht verdient hatte. »Ach, verflucht nochmal«, murmelte Robin und ging seinen Mantel holen. Mort hatte recht. Er wollte all das nicht aufgeben. Er wollte fasziniert sein. Vielleicht würden er und Edwin Corsi einander niemals mehr sein können als unbehagliche Kuriositäten. Doch Edwin war trotzdem das Mitglied der magischen Welt, dem Robin am meisten vertraute. Und innerhalb von 2 Wochen war Robin in etwas hineingetaumelt, das er nicht kampflos aufzugeben bereit war. Und er war ein guter Kämpfer. Er würde Edwin eine Entschuldigung aus den Rippen leiern und dann darauf bestehen, dass sie noch einmal von vorn anfing. Es erneut versuchten. Keine weiteren Lügen. Er warf einen Blick auf die Uhr. 4 Uhr nachmittags. Wenn er sich beeilte, würde er es noch rechtzeitig zum Innenministerium schaffen. Miss Morrissey war sein einziger Anhaltspunkt. Sie wusste alles. Er hätte ein Monatseinkommen dafür hingelegt, dass sie Edwins Adresse kannte. Robin informierte einen Bediensteten, dass er ausging, zog Mantel und Handschuhe an, richtete den Winkel seines Hutes wie ein mittelalterlicher Ritter, der vor einer Queste die Neigung seines Visiers perfektionierte, und ging zur Haustür hinaus. Adelaide Morrissey stand draußen auf der Straße und hob gerade ihre Röcke, um die Stufen zum Stadthaus hinaufzusteigen. Eine Sekunde lang starrten sie einander ungläubig an, während derer Miss Morrissey von einer vorbeifahrenden Kutsche einen Spritzer Rinnsteinwasser abbekam und jemand wegen ihrer Hautfarbe 2-mal hinsah. Dann schaffte Robin es zu sagen. Möchten Sie vielleicht hereinkommen? Der 3. von Robins Terminen an diesem Freitag war zumindest alles andere als langweilig. Miss Morrissey schritt ins Haus, schwenkte direkt in der Eingangshalle Robins Kündigungsschreiben vor dessen Gesicht und gab einen besorgniserregend klingenden Sermon darüber von sich, dass Edwin ihren Ring genommen hatte und damit losgezogen war, um herauszufinden, ob dieser tatsächlich ein Teil des letzten Vertrags war, in dem er nach einem anderen Ring suchte. Und er hatte versprochen, zurückzukommen und es ihr zu erzählen, sobald er irgendetwas entdeckte. Und jetzt war es schon einen ganzen Tag später. Und ich habe den ganzen Tag wie gebannt am Schreibtisch gesessen, falls er auftauchte. Aber es ist ja nicht so, als ob ihn irgendetwas Wichtigeres aufhalten könnte. Und ich bin...« Sie holte tief Luft und ihr Mund kräuselte sich vor Beunruhigung. »Er wollte nicht, dass ich mitkam, weil es zu gefährlich war. Als wüsste er irgendetwas darüber, wie man mit Gefahren fertig wird.« Und ich weiß nicht, wo die Gatlings wohnen. Ich bin ihnen nie begegnet. Und jetzt mache ich mir Sorgen, dass sie ihn am Ende ebenfalls tot aus dem Fluss fischen, so wie Reggie. Sie sagte noch etwas, ein flüssiges Gemurmel in einer fremden Sprache, das dem Tonfall nach nicht damenhaft war. Angst durchdrängte Robin wie Regen. Eine Vision kämpfte sich aus den Tiefen seines Gedächtnisses, eine aus dem kurzen, luziden Zeitraum, in dem er das Hellsehen zu lenken versucht hatte. Edwin, der bleich und leblos am Boden lag, umringt von Leuten. Nein, nein. Wie können wir ihn finden? Ich hoffte, Sie hätten vielleicht eine Ahnung, sagte sie.
Deshalb bin ich hergekommen. Sie sind derjenige, der so viel Zeit mit ihm verbracht hat. Und offen gestanden gibt es nichts Besseres als einen Mann mit einem Titel, um einem Türen zu öffnen, wenn man...«
Miss Morrissey hielt inne. Sie hob eine Hand an den Mund und tippte sich mit dem Finger dagegen. Eine kalkulierende Bewegung. Ihre Handschuhe waren erstaunlich rot.
»Was?«
platzte es aus Robin heraus.
»Ich sollte das eigentlich nicht wissen. Wir würden einige Regeln brechen.«
»Gut«, sagte Robin sofort. »Ich meine, das ist mir gleich.« Sie nickte.
»Wir müssen zum Beryl gehen.«
»Sir Robert?«
fragte seine Haushälterin Miss Hathaway vom oberen Treppenabsatz aus.
»Wenn Sie...« »Oh, Verzeihung, Sir.«
Sie faltete die Hände vor der Schürze und kam die Treppe hinunter wie eine Königin, den Blick in einer Art auf Robin geheftet, die bedeutete, dass sie Miss Morrissey bereits gesehen hatte und sich bewusst zurückhielt.
»Ich hörte, Sie wollten ausgehen. Werden Sie zu Hause dinieren?«
»Wir wollten gerade aufbrechen«, sagte Robin, passenderweise immer noch in Straßenkleidung.
»Was das Abendessen angeht, ich werde persönlich dafür Sorge tragen«, sagte Miss Morrissey, »dass Sir Robert Sie benachrichtigen lässt, sollte er auch nur eine Minute verspätet sein.«
Ihre ohnehin vornehme Sprechweise hatte einen schweren Goldrahmen noch größerer Vornehmheit erlangt. Miss Hathaway machte große Augen. Robin traute sich lediglich zu nicken. Dann waren sie zur Tür hinaus und auf der Straße.
»Sherborne Girls«, sagte Miss Morrissey nach einem Augenblick, »falls Sie mich gerade fragen wollten, wo ich das gelernt habe.«
Robin lachte und ein Teil seiner Anspannung löste sich.
»Wenn sich das im Esszimmer der Bediensteten herumgesprochen haben wird, wird es heißen, ich habe angefangen, mit der Enkelin eines Maharaja zu verkehren.«
»Warum glauben Sie, dem sei nicht so?«
Humor umspielte ihre Mundwinkel, doch Robin hatte ein teuer bezahltes Gespür für Scherze, die eigentlich keine waren.
»Wirklich?«
Das Lächeln breitete sich aus.
»Nicht ganz. Er war ein... Es gibt dafür kein englisches Wort, aber mein Großvater war ein ranghohes Mitglied der magischen Gemeinschaft in Punjab, ehe er nach England kam, und seine Schwester hat tatsächlich einen Prinzen geheiratet. Mama sagte uns immer, es sei für sie ein Abstieg gewesen, bloß einen Colonel zu ehelichen.«
Der Morgennebel hatte sich widerwillig gelichtet, doch dessen Trübnis hing in der sich verdunkelnden Luft. Miss Morrissey erzählte ihm von ihren Eltern, während sie gingen. Ihr Großvater hatte seine Familie ursprünglich nur für einen kurzen Besuch nach England geschleppt, bei dem es darum gegangen war, die Bedingungen eines Testaments anzufechten. Nachdem der Rechtsstreit um das fragliche Objekt sich über Jahre hingezogen hatte, war der Mann eine Art Verbindungsdiplomat für die britische Magiervereinigung geworden und seine Tochter hatte Colonel Clive Morrissey kennengelernt und geheiratet, was einen kleinen Skandal ausgelöst hatte. Die Morrisseys waren nie wirklich reich gewesen oder wirklich anerkannt in mondänen Kreisen. Sie hatten ebenso wie die Corseys mit ihren eigenen magischen Standesgenossen verkehrt und sich in diesen Kreisen bewegt, ohne Aufsehen zu erregen. Beide Töchter der Familie hatten in der Schule daran Geschmack gefunden, unabhängig zu sein, und waren direkt in den Staatsdienst gegangen.
»Entweder das oder sofort heiraten«, sagte Miss Morrissey, »und wir wollten beide eine Pause haben, ehe wir uns darauf einließen.«
»Ich bin froh«, ergänzte sie.
Mit Reggie zusammenzuarbeiten hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn er ohne Ansage im ganzen Land herumzuschwirren pflegte.«
»Standen sie beide sich nahe?« Der Rhythmus von Miss Morrisseys Schritten geriet ins Stocken. Ihr Profil glänzte im Licht der Straßenlaternen.
»So nahe wie alle Freunde«, sagte sie. »Wir haben 2 Jahre lang zusammengearbeitet.
Wir wussten beide, wie es ist, mit Magie aufzuwachsen und selbst keine zu besitzen.
Mein Beileid, sagte Robin aufrichtig, für ihren Verlust.
Ihr Mund zuckte. Robin wünschte sich zum ersten Mal, dass er seinen Vorgänger kennenlernen und selbst hätte herausfinden können, ob dieser verantwortungslose Mann auf irgendeine Weise das verhaltene Verlangen zweier kluger Menschen verdient gehabt hatte. Vielleicht hatte er gelächelt wie ein Sonnenaufgang.
»Danke«, sagte sie. »Es wird mir recht gut gehen, wenn ich einem der Bastarde, die dafür verantwortlich sind, einen Tritt versetzen könnte.«
Robin empfand starke Kameradschaft. »Wir hatten noch nicht viel Glück dabei, sie aufzuspüren. Wir wissen nicht, wie viele Männer oder Frauen in die Sache verwickelt sind.«
»Es sind Männer.«
»Warum glauben Sie das?«
»Wenn auch nur eine einzige Frau beteiligt wäre, wären Sie nicht davon ausgegangen, dass ein Mann, der einen Tag dort gearbeitet hatte, eine wahrscheinlichere Informationsquelle sei als eine Frau, die seit Jahren dort war.«
Das war ein stichhaltiges Argument. Miss Morrissey sah beinahe beleidigt aus, dass man nicht sie belästigt und verflucht hatte. Sie brauchten beinahe eine Stunde, um den Barrel zu erreichen. Ein hohes Backsteingebäude, gerade nördlich von Smithfield, das von außen nicht nach viel aussah. Robin war wahrscheinlich schon daran vorbeigegangen, ohne es groß zu beachten. Er wollte ihm keinen weiteren Blick gönnen. Als er es versuchte, spürte er den Anflug eines scheußlichen, flauen Schwindelgefühls. »Besser weitergehen«, schienen seine Füße zu sagen.
»Oh, ich habe vergessen, dass es einen Abwehrzauber gibt«, sagte Miss Morrissey. »Reichen Sie mir Ihren Arm.«
Einen roten Handschuh fest an Robins Ellbogen führte sie beide die Treppe hinauf. Das mulmige Gefühl wurde immer stärker. »Sollten Sie Edwin jemals ausfindig machen«, dachte Robin benommen, »dann würde er diesen dazu beglückwünschen, dass er im Sutton-Labyrinth nicht den Kopf verloren hatte, wenn es sich auch so angefühlt hatte.« Die Türen waren hoch und schwer und dicht mit Messing beschlagen. Miss Morrissey stieß eine Tür auf und zog Robin mit sich über die Schwelle. Graue Gehwegplatten wichen unter ihren Füßen hellem Marmor, und augenblicklich fühlte Robin sich wieder normal. Miss Morrissey zog einen Schilling aus ihrer Handtasche und zeigte ihn ihm.
»Meine Passiermarke, verzaubert, um den Abwehrzauber aufzuheben. Es ist kein starker, nur genug, um die Neugier all jener abzuwenden, die keine Magie haben, was für Leute wie uns, die zwischendrin sind, lästig sein kann. Bestimmt kann Kitty Ihnen eine eigene besorgen, wenn Sie... Sir Robert?«
Mindestens 6 Meter über Robins Kopf befand sich zwischen dicken, klaren Glasscheiben ein gezacktes Muster aus schwarzem Blei, auf dem geschäftige Füße hin und her eilten. Es war die Ansicht, die er für Edwin in der Bibliothek skizziert hatte, nachdem sie ihm in einer Vision erschienen war. Der Fußboden, auf dem er selbst stand, besaß den matten Schliff, den ihm viele Jahre voller Schuhe verliehen haben. Es gab weder Treppen noch Flure, die aus dem Raum führten. Der Marmor erstreckte sich von Wand zu Wand wie ein Weizenfeld, und darin standen in willkürlichen Abständen und Winkeln wie ein Parlament von Vogelscheuchen Türen. Schlichte Türen aus dunklem Holz mit Bronzekneufen in ihren Rahmen. Von Zeit zu Zeit öffnete sich eine davon, und eine oder mehrere Personen kamen heraus. Gelegentlich knüpften diese einen Zauber, ehe sie eine andere Tür öffneten, durch die sie hindurchtraten, in etwas hinein, was Robin nicht sehen konnte. Wachleute in gedecktem Dunkelblau standen entlang der Wände und schritten manchmal heran, um mit den Leuten zu sprechen. Robin merkte, dass er die Handflächen fest an den Körper gedrückt hielt. Selbst nach allem, was er bereits durchgemacht hatte, war die Seltsamkeit greifbar. Es war, als sehe man jemanden in eine Hundepfeife blasen. Kein Ton, selbst wenn die Augen den Ohren sagten, dass sie gerade etwas hören sollten. Hier sahen Robins Augen, und seine Haut schmerzte, als er etwas wahrzunehmen versuchte, obwohl er ohne die Fähigkeit dafür geboren worden war. Es gab nur einen Hauch davon, summend und warm, das leuchtende Gegenteil des Schreckens, den er im Heckenlabyrinth gespürt hatte. Ihm war, als stünde er in der Skulpturenhalle des British Museum, wo das Gewicht der Geschichte aufstieg und von allen Seiten hereindrängte, fast brutal in seiner Schönheit. Die Welt war größer, als er geglaubt hatte. Miss Morrissey führte ihn einige Schritte zur Seite, wo eine Bank dicht an der Wand stand, und brachte ihn dazu, sich dorthin zu setzen. Sie setzte sich neben ihn und fing an, in der Wärme des Gebäudes ihren Mantel aufzuknöpfen.
»Ich glaube«, sagte Robin vorsichtig, »ich sehe die Bedeutung von Entscheffelung in einem neuen Licht.«
»Die Bürotüren des Beryl gehören zu den magischsten Objekten der Welt. Eiche, wissen Sie? Sie kann sehr viel Macht speichern. Wir leben in modernen Zeiten, und in einer so dicht bevölkerten Stadt wie London bedeutet Magie oft mehr Umstände, als sie wert ist. Man braucht so viel davon, um etwas wirklich Gewaltiges zu schaffen, aber manchmal machen wir uns die Mühe. Lassen die Macht langsam hineinsinken. Durchtränken jeden Zentimeter.«
Sie schüttelte ihren Mantel ab und faltete ihn auf ihren Knien zusammen. Ihre Stimme klang sanft. »Alle verdienen einen Ort, an dem sie an ihr Potenzial erinnert werden können.« »Wir«, hatte sie gesagt, »nicht sie.« Robin versuchte, eine Frage nach ihrem Erbe zu formulieren, danach, wie es war, Magie aus solcher Nähe zu kennen und dennoch keine ihr eigen nennen zu können. Doch er wusste, dass er es nur verpatzen würde. Und sie waren aus einem bestimmten Grund hier. Er zog seinen Mantel aus und nahm seinen Hut ab.
»Wie finden wir Edwin?«
»Wir fragen meine Schwester«, sagte Miss Morrissey. »Folgen Sie mir.«
Sie marschierte mit ihm anscheinend aufs Geratewohl direkt zu einer Tür und machte einem der Wachleute ein Zeichen.
»Guten Abend«, sagte sie förmlich.
Die Vergoldung lag wieder in ihrer Stimme.
»Vierter Stock, Hauptzugang, bitte. Sir Robert und ich haben einen Termin. Leider wurden wir aufgehalten.«
Titel und Türen. In der Tat. Der Mann beeilte sich, ein silbernes Leuchten zu knüpfen, das er auf die Tür warf, hinterließ dabei eine leuchtende Rune und öffnete die Tür auf einen unscheinbaren Flur. Robin folgte Miss Morrissey hindurch. Es war kurz nach 5. Sie schlängelten sich gegen die Laufrichtung im Gebäude, das voller plaudernder Menschen war, die ihre Mäntel schlossen und Hüte aufsetzten. Miss Morrissey führte ihn zu einem Büro, wo zwei Männer, ihre Hutkrempen neigend, zurücktraten, um sie hereinzulassen, ehe sie durch dieselbe Tür hinausging und nur noch das Geräusch einer sprechenden Frau und das lautere Geräusch einer Schreibmaschine zu hören war.
»Tag, Kitty«,
sagte Miss Morrissey. Die einzige verbliebene Insassin des Büros blickte auf, und Robins Herzschlag stolperte. Diese Frau mit ihrer weißen Hemdbluse und der blauen Krawatte, dieser Raum und diese Schreibmaschine, die jetzt innegehalten hatte, die eindeutig auf ähnliche Weise durchtränkt worden war wie Edwins Stift. Zum dritten Mal stellte Robin fest, dass seine eigene Erfahrung einer seiner Visionen entsprach. Die anderen beiden waren der Irrgarten gewesen und der Blick den Beryl hinauf. Erst vor wenigen Minuten. Seine Schultern spannten sich an. Er hatte etwas Relevantes gesehen. Er hatte es geschafft, das Hellsehen zu steuern.
»Hallo, Eddie.«
»Kitty, das ist der neue Verbindungsbeamte im Innenministerium«, sagte Miss Morrissey und ignorierte weiterhin munter die Existenz von Robins Kündigungsschreiben.
»Sir Robert Blythe.«
»Sehr erfreut, Miss...« Mrs., sagte sie prompt. Und ja, an ihrer Hand steckte ein Ring. Cower, angenehm. Mrs. Kitty Cower hatte reizend angeordnete Züge unter demselben aufgerollten Nest schwarzen Haars. Wenn Robin sich recht erinnerte, war sie diejenige, die all die Magie geerbt hatte, die Adelaide Morrissey fehlte. »Kitty«, sagte Miss Morrissey, »Edwin Corsey wird vermisst, und wir glauben, er könnte in Gefahr sein.« »Du weißt, dass ich nicht mehr für die Coopers arbeite, nicht wahr?« »Du hast aber immer noch Zutritt zum Lockenraum, nicht wahr?« Eine Pause. Robin hatte genügend stumme Gespräche mit seiner eigenen Schwester geführt, um es zu erkennen, wenn eines vor ihm stattfand. Er hatte wesentlich mehr Überzeugungsarbeit erwartet und war bereit, sich in jeder Hinsicht zu blamieren, wenn das geholfen hätte. Doch die Morrissey-Schwestern besaßen eine suchende Stenografie von Blicken, die all das übersprang. »Eddie«, sagte Mrs. Cower, »ich werde es trotzdem protokollieren und später dafür gerade stehen müssen.« »Geben Sie mir die Schuld«, sagte Robin sofort. Eine dichte, schwarze Augenbraue hob sich. Miss Morrissey beugte sich vor und lächelte ihrer Schwester zu. »Würdest du sagen, Sir Robert ist eine bedrohliche Gestalt?« sagte Mrs. Cower. Es war die diplomatischste Silbe, die Robin je gehört hatte. »Fürchtest du um deine jungfräuliche Tugend?« »Ich bin verheiratet, Eddie«, sagte Kitty Cower trocken. »Ich habe keine.« Sie musterte Robin kritisch. »Er wirkt wie die Sorte kräftig gebauter, rauflustiger Burschen, die eine Androhung körperlicher Gewalt in die Tat umsetzen würden.« »Wie bitte?« fing Robin an zu protestieren, ehe der Groschen fiel. »Würde es helfen, wenn ich die Stimme erheben würde?« »Ja, das würde vollauf genügen. Sir Robert setzte meine Schwester unter Druck, damit sie ihn hierher brachte, um meine Hilfe zu suchen, und drohte uns Leid an, wenn ich nicht meinen Zutritt zum Lockenraum missbrauchte, um Mr. Corsey zu orten. Von Sorge um seinen Freund überwältigt, aber dennoch. Er hat sich wie ein Wüstling verhalten.« »Und wir sind doch nur schwache Frauen«, sagte Miss Morrissey. »Oh weh!« »Ihre Schwester ist eine Magierin«, wies Robin auf die seines Erachtens größte Logiklücke in der Geschichte hin. »Oh weh«, sagte Mrs. Cower fest, und Robin erinnerte sich daran, was Miss Morrissey über die Annahmen von Männern gesagt hatte. Zwei weitere Eichentüren brachten sie ans Ziel. Die zweite erforderte ein kompliziertes Fadenspiel, das Mrs. Cower beim ersten Mal verpatzte, ehe sie eine Grimasse zog und wieder von vorn begann. »Die Identifikationsklausel ist ein ziemliches Gefriemel und die Geheimhaltungsklausel sogar noch schlimmer«, entschuldigte sie sich und dann »Ha!« voll Zufriedenheit, als die Rune aufleuchtete. Robins erster Gedanke war, dass der Lockenraum Edwin gefallen musste, falls er jemals darin gewesen war. Er ähnelte am allermeisten dem Magazin einer Bibliothek, ein fensterloser Raum, der wirkte, als befände er sich ein gutes Stück unter der Erde, beleuchtet von hell orangefarbenen Deckenlampen, die sowohl elektrisch als auch magisch hätten sein können. Regale und Schubladen erstreckten sich in Reihen vom Eingang weg. Es lag eine eigentümliche, erwartungsvolle Stille in der Luft, wie in einer Kathedrale. »Was ist das hier?«, fragte Robin. »Das hier ist der Lockenraum«, sagte Mrs. Cower. »Alle registrierten Magier Großbritanniens sind in diesem Raum repräsentiert.« Ein in Leder gebundenes Buch von der Größe eines anständigen Kartentischs lag aufgeschlagen auf einem Tisch, die Worte in Spalten geordnet. Ein Stift erhob sich von seinem Halter, sobald Mrs. Cower näher an das Buch herantrat. Sie hob die Hände und führte diese durch die Bewegungen eines neuen Zaubers, dann hielt sie mit den Fingern in einem bestimmten Winkel inne.
Catherine Amrit Kaur«, sagte sie, und der Stift trug ihren Namen in eine Spalte ein. Dann sprang er hinüber zu einer anderen. »Seinen vollen Namen, falls Sie den kennen«, murmelte sie.
»Ich kenne ihn nicht«, sagte Miss Morrissey.
»Ich aber«, sagte Robin. Sein ganzes restliches Leben würde er sich in allen Einzelheiten an Edwins Anblick erinnern, wie er verzweifelt und bleich inmitten der ihn umschließenden Stechpalmen kniete und Edwins Stimme hören. Edwin John Corsay. Mrs. Kaur legte Daumen und Zeigefinger aneinander, so dass sie einen Kreis bildeten, und ihre Hände leuchteten weniger als eine Sekunde lang rot auf. Schwach war ein mahlendes Geräusch aus dem Inneren des Magazins zu vernehmen. In der Ferne leuchtete ein neues Licht auf, wie ein rotes Band, das sich zur Decke aufrollte und an einer bestimmten Stelle festgebunden war.
»Bleiben Sie hier, Sir Robert«, sagte Mrs. Kaur.
Sie trat über etwas, das Robin jetzt als Schwelle erkannte. Eine Veränderung von einem Holzmuster auf dem Boden zu einem anderen. Es dauerte nicht lange und das Geräusch ihrer Schritte begleitete sie zurück. Ein Kästchen in Händen, das mit Edwins Namen beschriftet war. Darin war etwas Kleines, Helles, gebettet auf ein Samtfutter. Robin streckte die Hand danach aus, dann zog er sie hastig zurück, versuchte verspätet, sich selbst mehr Vorsicht beizubringen, was neue magische Dinge betraf.
»Es ist in Ordnung. Das ist nur Haar«,
sagte Miss Morrissey.
»Der Lockenraum«, sagte Robin. »Haarlocken.«
Er schluckte und blickte in die Tiefen des Magazins.
»Alle Magier Großbritanniens?«
»Es ist eine Zeremonie, wenn ein Kind zum ersten Mal Anzeichen von Magie zeigt«, sagte Miss Morrissey, »dann wird eine Locke abgeschnitten. Früher hat die Familie sie sicher verwahrt, aber jetzt wird sie hier gelagert. Zentral. Wir kennen jedes Mitglied unserer Gemeinschaft.«
»Könnte jemand Schaden anrichten, indem er das hier verwendet?«
Robin berührte sacht die Haarlocke. Sie war wie weiße Seide, viel heller, als Edwins Haar jetzt war.
»Keinen direkten«, sagte Mrs. Kaur.
»Das Haar ist tot. Als aktive Verbindung ist es nicht zu gebrauchen. Man kann es zum Aufspüren verwenden, wegen seines Gedächtnisses, nehme ich an. Die Vereinigung würde keine potenzielle Waffe gegen ihre eigenen Leute so aufbewahren. Aber es bewirkt, dass wir die unseren finden und schützen können, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.« Ein beredter Blick.
Robin war voller Fragen. Wie passte das zu Edwins Regeln von physischem Abstand und den Gesetzen, die die Magie bestimmten? Was geschah mit dem Haar, wenn jemand starb? Gab es Magier, die die Zeremonie verweigerten, denen es nicht recht war, dass ihre Kinder auf solche Weise registriert wurden? Was, wenn ein Magier nicht gefunden werden wollte? Das ganze Konzept war durchaus unheimlich, doch er wollte nicht unhöflich sein. Und abgesehen davon, in diesem Augenblick war er tatsächlich sehr dankbar, dass es den Lockenraum gab.
Mrs. Kaur baute bereits einen weiteren Zauber auf, stand vor einer düsteren Karte der britischen Inseln, die über dem Tisch angebracht war, auf dem das Hauptbuch lag. Als sie sich umdrehte und die Hände auseinanderwarf, beschwor sie eine wesentlich größere Version der Karte herauf. Sie hing zunächst in der Luft, dann trieb sie hinüber und legte sich auf die leere Holzvertäfelung der Wand hinter ihnen. Es gab einige Unebenheiten, wo die Karte sich über die Umrisse der Tür senkte. Doch sie zeigte eindeutig die Inseln, detailliert, leuchtend und weit ausgebreitet. Mrs. Kaurs Hände verharrten in einem geisterhaften Fadenspiel, sichtbar nur aus einem bestimmten Winkel. Es nahm sowohl das Orange der Lampen über ihnen als auch das Blau des Kartenzaubers auf, und die dunklen Falten ihrer Handflächen verliefen darunter wieder in anderen Winkeln. Nach ihrer Anweisung legte Robin achtsam die Locke von Edwins Haar in die Mitte des Fadenspiels. Er spürte nichts, doch die Locke lag und blieb dort wie in einem Netz gefangen. Sofort pochte die Karte heller und violetter, veränderte sich, schrieb sich neu an der Wand, um einen kleinen Ausschnitt der Stadt zu zeigen. Robin trat näher, um den akkuraten Text der Straßennamen zu lesen. »Immer noch in London«, sagte er aufgeregt. »St. James, Jerome Street. Das ist das Cavendish Hotel, dort war ich schon.« »Mr. Corsey hat dort Räume angemietet«, sagte Miss Morrissey. »Ich dachte nicht, dass er... Aber ich bin mir sicher, er wäre zurückgekommen, um mit mir zu sprechen.« »Vielleicht ist etwas passiert. Er könnte verletzt sein.« Robin berührte die Karte. Seine Fingerspitzen stießen nur auf Holz, und er spürte eine kaum merkliche Enge in der Brust. Es war nicht der unaufhaltsame Andrang von Empfindungen, der es bisher gewesen war. Er fühlte sich, als stupse etwas seinen Geist an, wie bei einer dieser optischen Täuschungen. Man konnte sich dafür entscheiden, die Ente zu sehen, man konnte die Augen die Linien auf andere Weise aufnehmen lassen und einen Hasen entdecken. Zum ersten Mal fühlte es sich an, als hätte Robin die Kontrolle. Er lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Wand, schloss die Augen und ließ es kommen. Ein Zimmer, behaglich eingerichtet, dessen Oberflächen zur Hälfte mit Büchern beladen waren, ein Tischchen, das zum Tee gedeckt war, mit einer einzelnen Tasse und Untertasse, vor dem Lehnstuhl arrangiert, in dem Edwin gerade schlief. Er sah erschöpft und friedlich und vollkommen normal aus. Abgesehen von der leuchtenden Schnur um sein Handgelenk, deren Ende herunterhing. Willy Byatt kam in Sicht. Er saß auf der Armlehne des Stuhls und sah zu Edwin hinunter mit einem Ausdruck, der für Sorge zu sanft war. Er packte Edwin an der Schulter und schüttelte ihn. Edwins Augen blieben geschlossen, sein Kopf fiel schlaff in einen tieferen Winkel. Mit einem zufriedenen Nicken setzte Billy sich wieder auf. Er griff nach der Teetasse und neigte sie, um hineinzusehen. Robin riss die Hände weg und kam mit solcher Gewalt wieder zu sich, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Die Karte verblasste und hinterließ lediglich eine schwache Spur, die flackerte, als Robin blinzelte.
»Es geht ihm nicht gut«, sagte Robin.
Er war so wütend, dass er die Worte hervorpressen musste. Das achtlose Schütteln, die leuchtende Schnur.
»Sie haben ihm eines dieser schrecklichen Zaumdinger um die Hand gelegt. Wir gehen hin, sofort!«
Er wandte sich um und sah zwei identische Paare erhobener Augenbrauen. Mrs. Cowers Ausdruck wies einen Grad an Betroffenheit auf, der bei ihrer Schwester fehlte.
»Sagten Sie nicht, Sie seien kein Magier?« fragte sie. »Was war das?« »Hellsehen«, sagte Miss Morrissey. »Ich erkläre es dir unterwegs, Kitty.«
»Billy«, platzte es aus Robin heraus.
»Er ist bei Billy, Billy Byatt.«
»Billy Byatt«,
wiederholte Miss Cower scharf.
»Sie kennen ihn«, fragte Robin.
Ihr Mund bildete eine seltsame Form. Sie wechselte einen Blick mit ihrer Schwester und sagte,
»Beinahe hätte ich ihn geheiratet.«